Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem neuen Buch aus dem weitgespannten Kosmos der Familie Mann. Und wer nun sagt, ach Gott, was gibt's denn hier noch Neues zu erzählen, ist doch alles tausendmal beschrieben, dem sei gesagt, dass selbst ich als ewiger Familie-Thomas-Mann-Leser richtig begeistert war von dem Blick, den die Berliner Publizistin Unda Hörner auf Erika Mann wirft, die älteste Tochter des Zauberers. Ich freue mich jedenfalls sehr, viel darüber jetzt von Unda Hörner zu erfahren in dieser Lesart. Willkommen allerseits. Jetzt ist die Berliner Journalistin und Autorin Unda Hörner bei mir. Sehr populär sind in den letzten Jahren Bücher von ihr geworden, in denen sie zeitgeschichtlich interessante Frauen porträtiert hat. Ihre Schicksale in den Schicksalsjahren 1919, 1929 und 1939. Und im letzten dritten Buch gab es schon eine Episode über Erika Mann. Ja, und jetzt hat Unda Hörner der berühmten Tochter von Thomas Mann ein eigenes Buch gewidmet, Solange es eine Heimat gibt. Guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur, Frau Hörner.
Ja, schön, dass ich hier sein kann.
Man wird Bücher über uns schreiben, über jeden Einzelnen von uns. Das hat Klaus Mann schon früh geweissagt, im Bewusstsein so dieses kulturellen Gewichts dieser gesamten Schriftstellerfamilie Mann. Und ja, und er hat recht behalten, man kaum zu überblicken ist die Fülle des Geschriebenen an Biografien, Monographien. Woher haben Sie, Frau Hörner, ja, den Wagemut, sich hier einzureihen? Was war Ihre Idee zu Erika Mann?
Ja, Wagemut, Sie sagen es. Denn gerade Erika Mann ist ja ganz schwierig, weil sie nichts von sich wirklich preisgibt. Also sie hat mal eine Autobiografie angefangen mit dem Titel Ausgerechnet ich. Und wenn man da ein paar Seiten liest, dann merkt man, sie gleitet da ganz schnell wieder ab ins Politische, ins Allgemeine. Also sie gibt ganz wenig von sich preis. Und dann dachte ich, naja, über sie speziell gibt es im Grunde wenig, also immer nur im Kontext mit den Geschwistern, mit dem großen Freundeskreis 20er Jahre. Und die Art, mich ihr zu nähern und vielleicht auch ein bisschen wirklich auf die Schliche zu kommen, war dann eben die Form, die ich gewählt habe. Also kein reines Sachbuch, sondern eben auch dialogisch aufgelöste Szenen, in denen man sich so ein bisschen in sie einfühlen kann. Und wie ich jetzt immer wieder höre, ist mir das offensichtlich gelungen, was mich freut.
Auf die Form kommen wir noch, aber wie es der hübsche Zufall will, Frau Hörner, waren Sie auf den Tag vor 2 Jahren, am 3. April 2022, bei uns zu Gast mit eben diesem Buch 1939, Frauen im Exil. Und ich habe Sie damals flapsig gefragt, na, das nächste muss ja 1949 spielen. Und tatsächlich setzt Ihr Buch nun im Jahr 1949 ein, im Mai. Thomas Mann-Fans, die sagen jetzt, ah ja, die erste Deutschlandreise nach dem Krieg, spektakulär, Goethe-Vortrag in West und Ost, aber da war noch was anderes, nämlich richtig familientragisches, ein Telegramm kommt an, was steht drin?
Ja, also Erika ist mit ihren Eltern in Stockholm ausgerechnet an dem Ort, 20 Jahre nachdem Thomas Mann da den Nobelpreis bekommen hat und 10 Jahre, nachdem man da vom Ausbruch des Zweiten Weltkriegs erfahren hat. Also Stockholm, so ein richtiger Schicksalsort. Und am 21. Mai ereilt die Familie nun die Nachricht vom Tod Klaus Manns. Der hat sich in Cannes, das ist die große Rätselfrage dann in den Stunden, die folgen, hat er sich das Leben genommen oder war das jetzt ein tragischer Zufall? Ja, und das ist für Erika, die ihren Bruder ja abgöttisch liebt. Also beide verbindet ja so eine ganz starke Liebe, diese beiden Geschwister. Und für sie ist das natürlich die größte Tragödie ihres Lebens.
Ich meine, von diesen 6 Thomas-Mann-Kindern wurden gerade diese 2 Ältesten schon früh zu Berühmtheiten, ne? Die Mann-Twins, die Zwillinge wurden sie in englischen und amerikanischen Zeitungen genannt, schon in den 1920er Jahren. Wie kam das eigentlich, dass die beiden so früh schon so Celebrities wurden?
Ja, Erika Jahrgang 1905, Klaus ein Jahr später geboren, beide im November. Und ich glaube, sie waren so im Vollbewusstsein dessen, dass sie die Kinder des berühmten Schriftstellers sind, Thomas Mann. Und haben sehr früh, denke ich, auch so ihren Ort gesucht in dieser Familie. Und zwar, um nicht im Schatten dieses Vaters zu stehen. Also es ist ganz viel Pose, ganz viel Selbstinszenierung. Und deshalb ist es vielleicht auch so schwierig, sich gerade Erika zu nähern, weil eben diese Inszenierung immer vor allem steht. Und das haben die beiden sehr gut beherrscht. Und haben auch Theater gespielt zusammen zum Beispiel und sich inszeniert ebenso als Zwillinge auch.
Nun, für Klaus war ja immer die Frage, ich meine, sag mal als Thomas Mann-Kind, ich will Schriftsteller werden, ja.
Die Tragödie der Söhne.
Ich meine, Sie legen Ihre Erzählung nun, wie gesagt, sehr literarisch an. Sie haben schon ein bisschen erzählt, Frau Hörner. Also man schlüpft förmlich in den Kopf dieser Erika, ne, ihres Temperaments auch. Sie war ja ein richtiger Brausekopf. Ne? So, wenn das Erikind zornig wurde, da ist auch der alte Herr, der Thomas Mann, in sein Arbeitszimmer geflüchtet. Wie war das für Sie, sich in dieses Naturell hineinzuversetzen?
Ach, ich bin auch im November geboren.
Ach so, sternzeichenmäßig oder so?
Nein, ich bin nicht so astrologiegläubig, aber nein, es war irgendwie doch, eben wie gesagt, durch die Form, die ich gewählt habe, war es dann doch irgendwie ganz, lag es so ein bisschen auf der Hand, ja.
Und was dadurch sehr deutlich wird, ist so an historischen Markscheiden. Ich meine, es war ganz entscheidend, waren Erika und Klaus ja für Thomas Manns Haltung im Exil. Er hat lange gezögert, sich öffentlich gegen die Nazis zu positionieren. Zufällig war er im Januar 1933 im Ausland. Und wenn ihn die ältesten Kinder nicht beschworen hätten, bleib bloß weg, komm bloß nicht zurück nach Deutschland, nach München, dann wäre diese Literaturgeschichte wohl ganz anders verlaufen. Und jetzt so in Ihrem Buch habe ich so den Eindruck gehabt, dass Erika eigentlich die war, die wirklich wusste, was die Glocke geschlagen hatte.
Ja, also sie war einfach pragmatisch und realistisch und hat sich keine Illusionen gemacht und hat ihn dann 1936 im Grunde genommen auch nochmal gerettet. Also nicht nur 1933, dass sie gesagt hat, Mensch, also bleib bloß dem Lande fern, also Deutschland, sondern auch 1936, wo er dann endlich klare Positionen bezieht zu Nazi-Deutschland und sich davon abgrenzt. Und das vorher laviert er so rum, weil er immer noch denkt, er sei so der literarische Leuchtturm und es wird doch eine deutsche Leserschaft geben, die mir die Treue hält. Und Erika ist ganz knallhart und sagt, nee, da ist nichts mehr. Ja.
Also sie schreibt eben Briefe und in einem Brief, also den kannte ich wirklich gar nicht, das ist so dramatisch, dass sie praktisch wirklich sagt, also ich kündige ihm die Tochterschaft auf fast, ja. Also das geht wirklich zu Herzen und der Thomas, der alte Herr, ist völlig
er ist vom Donner gerührt.
Vom Donner gerührt, genau.
Berät sich mit seiner Frau und er muss dann am Ende zugeben, Erika hat wieder mal recht.
Ich meine, Sie zeigen in Ihrem Buch nun auch, und das habe ich auch noch nirgends so intensiv wahrgenommen, wie bedeutsam Erika Mann dann aber auch als Publizistin, als Schriftstellerin wurde im Exil, Vortragsreisen durch die gesamte USA, ein Auftritt vor 23.000 Menschen im New Yorker Madison Square Garden im März 37. Diese Rolle und ihren Rang auch so in der ganzen Exilanten-Prominenz zu würdigen, das war Ihnen, glaube ich, wichtig. Ist Ihnen das auch, hat Sie das auch überrascht, wie bedeutsam Sie eigentlich da, also was für eine große Rolle Sie spielte?
Ich habe mich ja nun schon öfter mit Erika Mann beschäftigt. Wie Sie sagten, in diesem Buch 1939, Exil der Frauen, da geht es ja bereits darum, dass sie zu einer Aktivistin wird in der Emigration und die Amerikaner darüber aufklärt, dass eben die Emigranten, dass es eben nicht alles die gefürchteten Kommunisten sind, dass das Leute sind, die man wirklich auch unterstützen muss, ja. Und es ist ja so dieser geistige Aderlass auch nach 33 und die amerikanischen Emigranten, die kommen eben wirklich auch so aus allen Schichten und das versucht sie den Amerikanern begreiflich zu machen. Und dann ist sie natürlich auch sie ist ja dann sogar in der Armee als Reporterin unterwegs. Ne? Und auch, also sie wohnt den Nürnberger Prozessen bei dann nach dem Krieg und berichtet darüber. Also sie ist im Grunde genommen in so eine Vollblut-Journalistin, Reporterin und eben auch Aktivistin, würde man heute sagen.
Und jetzt nochmal zurück ins Jahr 1949. Also nicht nur diese Nachricht von Klaus Manns Tod trifft sie bis ins Mark. Sie war schon vorher eigentlich fest entschlossen, ihren Vater dazu zu bewegen, nicht nach Deutschland zu gehen, weil sie sagte, die Deutschen haben es nicht verdient. Da kommt wieder so ihre ganze schneidende Schärfe ihrer Verurteilungsgabe irgendwie zum Tragen. Sie hat damals also auch schon sozusagen dieses Verschweigen oder die Deutschen sehen sich selbst als Opfer also ganz scharf angeprangert.
Ja, das Interessante ist eben, dieses Jahr 1949, da ballt sich ja alles zusammen. Ist eben nicht nur dieser private Schicksalsschlag, sondern 1949 ist auch ein Goethe-Jahr. Und Thomas Mann wird eingeladen in Weimar und in Frankfurt am Main, also Goethes Geburtsstadt. Und natürlich fühlt er sich gebauchpinselt und natürlich möchte er hin. Aber auch da rät Erika ihm ab, weil sie sagt, na, die werden dich in beiden deutschen Staaten, die da sozusagen in dem Jahr auch gegründet werden, ist ja auch nochmal das Besondere, die werden dich beide versuchen, vor ihren Karren zu spannen. Mhm. Und so geschieht es dann ja auch. Und mal wieder hat sie recht behalten.
Nein, man in Ostdeutschland, weiß ich noch, da gab es dann, glaube ich, Johannes R. Becher war damals der Kulturminister. Die haben dann irgendwie so, die Kinder am Straßenrand mussten winken und es gab so eine Motorkavalkade. Und also er wurde praktisch empfangen wie ein Staatsgast. Warum war in Deutschland eigentlich so die Resonanz so kühl?
Also in der Bundesrepublik vor allen Dingen, also wurde er wie so eine Art, also wie Marlene Dietrich auch, wie so eine Art Nestbeschmutzer dann bezeichnet von vielen. Und weil es eben hieß, naja, du hast gut reden hier, du warst immer, du hast deine Schäfchen im Trocknen gehabt, du warst in Kalifornien. Das haben viele ihm übel genommen.
Was ich schließlich aber am tollsten fand, Frau Hörner, war, wie sie die Seele dieser Frau zu fassen vermochten und darstellen. Also die vielen Gebrochenheiten, auch die verqueren Liebesgeschichten, den Hang auch so zu Drogen, Nikotin, nie ohne Zigarette und Alkohol und die ständigen Wutausbrüche. Ich habe sie ehrlich gesagt immer so ein bisschen als so ein bissiges Schrapnell abgespeichert, wer dem sein kritisches Wort auch über die Familie oder das Werk ihres Vaters sagt. Aber jetzt habe ich sie ja so richtig lieb gewonnen eigentlich, so als so Kämpferin und als kluge Zeitgenossin, aber auch so als gutes Herz der Schwester, die den Tod des Bruders darüber kaum hinwegkommt. Wie ging es Ihnen, Frau Hörner? Wie nah sind Sie schließlich dieser Frau gekommen?
Also ich würde mich nicht Erika Mann genähert haben, wenn sie mir nicht irgendwie nahe wäre. Mhm. Und dass dieses Rauschhafte, dieses auch in Trauer sozusagen sich wiederfinden müssen, das ist mir alles nicht fremd. Und ich denke immer, dass auch wenn man nicht über sich selbst persönlich schreibt, man sucht sich immer einen Gegenstand oder eine Figur aus, die etwas mit einem selber oder mit der eigenen Lebenssituation zu tun hat. Und dann wird es nach Möglichkeit authentisch.
Dankeschön, Frau Hörner, für Ihren Besuch bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, danke.
Und danke auch für dieses neue Buch von Unterhörner, Solange es eine Heimat gibt, Erika Mann. Jetzt im Verlag Ebersbach und Simon erschienen mit 256 Seiten für 24 Euro. Wir machen uns jetzt in der Lesart auf nach Portugal mit unserer Kollegin Vanja Butte, die dort schön ihre Winter verbringt und deshalb besonderes Gespür für eine Krimi-Buchreihe entwickelt hat, die an der Algarve spielt. Lost in Fuseta heißen die Bände im Obertitel, geschrieben von Gil Ribeiro alias Holger Carsten Schmidt. Ein Deutscher ist das, der sich ebenfalls in das Land Portugal verliebt hat. Auf dort ist auch literarisch. Morgen läuft in der ARD die Verfilmung des zweiten Bandes Spur der Schatten und Vanja Butte hat sich vorab auf die Spur des Kommissars Leander Lost begeben. Ja, und erstmal ein kühles Bier bestellt.
Die alten Fischer sitzen in dunklen Anzügen auf wackeligen Holzstühlen am Straßenrand und heben freundlich die Hand zum Gruß. In der Barfarol am Kanal, der das Städtchen mit der Lagunenlandschaft der Ria Formosa verbindet, ist das Bier der nationalen Marke Sagres eiskalt. In Fuseta, einem kleinen Ort an der Ostalgarve in Portugal, scheint die Zeit stehen geblieben zu sein.
Wie ein schützender Gürtel lag die Lagune, ein 60 Kilometer langes Naturschutzgebiet vor der Küste. Wer ein Bad im Meer suchte, musste sich zunächst von einer der kleinen Fähren in einer 10-minütigen Fahrt auf eine der Inseln übersetzen lassen. Kein Hotel fand sich deshalb an Fusettas Küstenlinie. Keine Armee aus Sonnenschirmen, keine Eisverkäufer, keine Promenade, keine Restaurants mit Blick auf den Atlantik, kein mit rarem Wasser gesprengter Golfplatz.
So mögen es die beiden Kommissare Graciana Rosado und Carlos Esteves, die in Fuseta aufgewachsen sind und sich schon seit der Kindheit kennen. Karriere machen in der fernen Hauptstadt Lissabon, das interessiert sie nicht. Andere Dinge sind wichtiger. Die Familie, den Augenblick genießen, den azurblauen Himmel und das glasklare Licht. In diese beschauliche Welt stößt eines Tages im Zuge eines Austauschprogramms von Europol Leander Lost von der Kripo Hamburg dazu. Der erste Eindruck von ihm am Flughafen Faro befremdet die beiden Portugiesen.
Das Erste, was Kommissarin Graciana Rosado an Leander Lost auffiel, war, dass er kaum blinzelte. Gott, er ist ein Kind, raunte Carlos Esteves. Quatsch, Carlos, er ist bestimmt Mitte 30. Blass ist er, er sieht aus, als hätte er Leukämie. Du könntest etwas netter sein.
Die Mimik des neuen Kollegen wirkt wie eingefroren, weil er ein Autist ist. Leander Lost hat das Asperger-Syndrom. Er kann nicht lügen und nichts vergessen. Irrationales Verhalten seiner Mitmenschen ist ihm zutiefst fremd. Sein fotografisches Gedächtnis wird im Laufe der bislang 6 Bände so manchen komplizierten Fall lösen helfen. Das Thema Autismus hat Autor Holger Carsten Schmidt schon lange interessiert, seit er den Film Rain Man mit Dustin Hoffman gesehen hat.
Mich fasziniert persönlich dran, dass ich ständig meine Sichtweise in Frage stellen muss. Wenn ich am Roman sitze und ich plotte hier gerade den nächsten, dann muss ich mich fragen, okay, du siehst das so, aber wie sieht denn Leander die Sache? Wie würde er sie sehen? Wie würde er sie beurteilen und sich verhalten? Und das bereichert mich.
Die Figur Leander Lost ist eigentlich sehr einsam, aber in Portugal findet sie zum ersten Mal die Liebe und Geborgenheit. Lost bringt philosophische Aspekte in die Krimireihe und gibt dem Autor die Möglichkeit, die portugiesische Mentalität zu schildern. Diese hat natürlich viele Facetten. Eine Eigenschaft stellt der Autor in dieser Reihe besonders heraus: Toleranz. Holger Carsten Schmidt schreibt unter seinem Klarnamen auch harte Thriller. Er wollte in Lost in Fuseta Geduld und Rücksichtnahme zeigen, Mitgefühl und Freundschaft.
Ich wollte mal was Warmherziges erzählen.
Das sei ihm gelungen, ohne in den Kitsch abzurutschen, lobt Leserin Henrietta Bilaver.
Ich mag diesen lakonischen, zurückgenommenen Humor der Bücher, den die meisten Figuren haben. Die in den Büchern erschaffenen Charaktere sind wirklich authentisch. Man kann sie genau so antreffen und damit ist das Ambiente sehr gut dargestellt.
Henrietta Bilaver muss es wissen. Die Dozentin für Fremdsprachen, Journalistin und Kulturvermittlerin lebt seit 30 Jahren an der Algarve. Auch Sabine Sopa hat hier ein Domizil. Lost in Fuseta lesen sei wie nach Hause kommen, meint sie.
Es sind auch offen gestanden nicht mal so sehr die Kriminalfälle, sondern es sind eben die Personen und ihre Interaktionen untereinander. Also die Polizistin, die immer essen, der Kollege. Wenn sich dann die ganze Gemeinschaft auf der Dachterrasse trifft und dort Petiskus isst und unterhält.
Natürlich ist das auch immer eine Urlaubspostkarte. Ich erzähle dem deutschsprachigen Publikum aus Portugal. Auf der anderen Seite fließt eben auch das ein, was ich ja vielleicht für Figuren finde, die ich gern zu Freunden hätte.
Neben all der Herzenswärme kommen aber auch die harten politischen Themen in den Romanen nicht zu kurz. Betrug ums knappe Trinkwasser, düstere Folgen der Kolonialherrschaft über Angola, Umweltterrorismus à la Unabomber oder der Ausverkauf neuerdings auch der Ostalgarve an Immobilienspekulanten. Holger Carsten Schmidt hat alle heißen Eisen der Region angepackt.
Lost in Fuseta. Im Kipmoyen-Witsch Verlag gibt es die Romane und die Hörbücher, aus denen wir eben auch kurz gehört haben, sind im Argon Verlag erschienen. Und morgen, wie gesagt, eine Verfilmung in der ARD, den zweiten Teil, dann am 6. April.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die Niederlande und Flandern waren gerade Gastland bei der Leipziger Buchmesse und dort war auch der Roman von Angelo Tysons. Großes Thema, weil der Flame nämlich als Drehbuchautor inzwischen weltberühmt ist. Sein Film Close war letztes Jahr für einen Oscar und für den Europäischen Filmpreis nominiert und jetzt hat er seinen ersten Roman vorgelegt. An Rändern heißt er. Und unsere Kritikerin und Lesart-Kollegin ist Katharina Borchert. Hallo.
Hallo, guten Morgen.
An Rändern führt an die belgische Küste. Was für einen Ort erleben wir denn dort?
Ja, das ist so ein Urlaubsort, ein belgisches Seebad in der Nebensaison. Entsprechend ist der Ort auch regnerisch, er ist leer, ein bisschen wie auf sich zurückgefallen. Angelo Theissens, der ist selbst in so einem belgischen Küstenort aufgewachsen, in Blankenberge. Das ist ein kleines Städtchen mit den üblichen Bettenburgen am Strand und mit Promenade und mit Ferienparks. Aber Theissens Romanort hat keinen Namen und der bildet tatsächlich auch keine konkrete Stadt ab. Wichtig ist vor allem die Atmosphäre. Und dass so ein Küstenort eben auch an einem der vielen Ränder liegt, von denen das Buch ja erzählt.
Der Erzähler kehrt in seine Heimatstadt zurück, um sich dort um die Hinterlassenschaften seiner verstorbenen Mutter zu kümmern. Zu Lebzeiten hat er sie nicht gesehen oder wollte er nicht?
Naja, als junger Mann und Kind, Jugendlicher sicherlich schon, aber dann später nicht mehr. Er hat die Mutter unbedingt gemieden. Und im Laufe des Romans erfahren wir dann auch also in Rückblicken, dass der Erzähler allein bei der Mutter aufgewachsen ist. Einen Vater gab es nicht. In der Schule wurde der Junge ein Sozialfall genannt. Die Mutter war Alkoholikerin und hat ihren Sohn auch sehr gequält. Also sie hat ihn oft geschlagen. Einmal hat sie ihn auch gewürgt. Und sie hat seine schönsten Sachen kaputt gemacht. Das hat mich besonders auch mitgenommen. Und immer sagte sie ihm auch, dass er nichts habe und dass er nichts sei. Und man weiß nicht so genau, was mit dieser Mutter los ist. Aber man spürt, dass es da Momente gab, in denen sie ihren Sohn am liebsten vernichtet hätte.
Der Erzähler, der nutzt seine Rückkehr auch, wieder Kontakt aufzunehmen zu seinem ersten Freund. Seiner ersten großen Liebe auch. Oder sie wurde zu einer großen Liebe. Wie verläuft denn dieses Rencontre, dieses Wiedersehen?
Ja, irgendwie so, wie so Sachen ablaufen. Unsicher erstmal. Insgeheim ganz aufgeregt, liebevoll auch. Die beiden verbringen zusammen eine Nacht in einem Bungalow, in einem verlassenen Ferienpark. Der Freund ist da sowas wie der Parkwächter und da zünden sie den Kamin an. Sie trinken was zusammen und schlafen schließlich auch miteinander. Und dabei sprechen sie auch miteinander, aber vor allen Dingen erinnert der Heimkehrer sich an früher.
Wie macht der Angelo Theissens denn das literarisch? So wie du das erzählst, Katharina, ist das jetzt erstmal so eher eine melancholische Geschichte einer Rückkehr und Erinnerungen an früher? Also wie verschränkt er denn so die Ebenen miteinander?
Ja, also in den Gesprächen dieser beiden Männer, die sind eher so knapp, da deutet sich einiges von früher an, vieles schwingt zwischen den Zeilen aber auch nur mit und dann sind es vor allen Dingen die Erinnerungen, die einen großen Raum einnehmen, also die Erinnerungen dieses Heimkehrers. Ja, das ist im Grunde sowas wie ein klassischer innerer Monolog, erinnert sich an die wichtigsten Momente in seiner Kindheit, an die Schläge der Mutter, an kleine Geschenke, die er mal von anderen bekam, auch an die Liebe zu diesem ersten Freund und ja, da fluten also die Gegenwart im Bungalow. Und die Erinnerungen an früher, die fluten so hin und her, fast wie das Meer selbst. Und ich fand so, man übergibt sich dem als Leserin und unterscheidet dann irgendwann auch gar nicht mehr so scharf. So, was ist Gegenwart im Bungalow und was ist früher, was ist wirklich gesagt und was ist nur gedacht? Das hat Angelo Theissens sehr schön gemacht.
Nun hat man jetzt bei diesem Mann, wie gesagt, auch im Hinterkopf, dass er wirklich ein sehr, sehr prominenter Drehbuchautor ist. Also Girl, 2018 hat er das Drehbuch geschrieben. Ich kann mich noch erinnern, dass ich den Film damals gesehen habe, obwohl kein Gedanke an den Autor, muss man ja immer sagen, ist ja gemein. Dann eben zu dem Film Close 2022, also in Girl geht es um ein Transgender-Mädchen, das Ballett tanzt und in Close geht es auch um eine Jungenfreundschaft, die zerbricht, weil also Klassenkameraden den Jungen verdächtigen, schwul zu sein. Erkennt man denn jetzt so den Drehbuchautor Theissens, den Profi in seinem Debütroman als Schriftsteller auch wieder?
Ja, ich finde schon. Also zumal erstmal thematisch natürlich. Bei ihm geht es ja immer wieder um Kinder und Jugendliche. Mhm. Also in den Filmen, wie auch jetzt im Roman, insbesondere um queere Kinder und Jugendliche. Und die schaut er sich mit großem Einfühlungsvermögen an. Oder vielleicht müsste man eher sagen, er schaut eher so aus denen heraus. Ne? Also er hat auch einen guten Blick für Dynamiken innerhalb von Kindergruppen und auch innerhalb von Familien im Roman wie auch in den Filmen. Und für alle Arten von Unsicherheiten und Verborgenem. Und das schildert er immer eher verknappt in Andeutungen zwischen den Zeilen, die es im Film ja auch geben kann. Dann sind es eher so Blicke oder Bewegungen. Und hier im Roman ist das auch im Druckbild erkennbar. Also das Layout ist so, da werden die Dialoge manchmal mit sehr viel Zwischenraum gesetzt, also so mit Leerzeilen dazwischen, fast wie ein Drehbuch. Also ja, kurzum, da gibt es viel Verwandtschaft zwischen seinem Roman und den Drehbüchern und er hat beides großartig gemacht.
Dankeschön. Katharina Borchert über An Rändern, den neuen Roman oder der erste Roman von Angelo Theissens. Jetzt im Rowohlt Verlag erschienen, übersetzt von Stefanie Ochel mit 128 Seiten für 22 Euro. Mehr dazu wie immer unter deutschlandfunkkultur.de.
Straßenkritik.
Ich bin Mareile Raming und ich habe gerade von John Nesbo gelesen, Blutmond. Ich glaube, das ist das letzte oder vorletzte aus der Reihe. Der alte Ermittler Harry Holt kehrt zurück nach Norwegen, ermittelt dort in einem Fall eines Mörders, der verschiedene Frauen tötet und ihre, wahrscheinlich auch ihre Gehirne entnimmt. Und ja, muss herausfinden, wer das war und was dahinter stecken könnte. Sehr blutrünstig, sehr böse, sehr ja, gruselig auch an vielen Stellen, aber spannend, gut zu empfehlen.
In Berlin treffen wir diese Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerin. Auch Mareile Ramin hat mitgemacht, ja, und legt uns diesen gruseligen Krimi von Jo Nesbø auf den Nachttisch vielleicht. Naja, Blutmond heißt das Buch im Schulstein Verlag, auf Deutsch im Taschenbuch erschienen mit 544 Seiten für rund 15 Euro. Und nun ist wieder Zeit für unsere literarischen Empfehlungen von unseren Freunden und Freundinnen aus dem deutschen Buchhandel. Und heute haben wir Besuch im Studio von Nano Vitor. In Spandau leitet er die Buchhandlung Johannesstift. Guten Tag, Herr Vitor, willkommen.
Schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
Drei Lektüre-Tipps haben Sie für uns. Wir beginnen mit Lil, ein Roman des Autors Markus Gasser, der uns nach New York ins späte 19. Jahrhundert führt. Wer ist denn Lil, Herr Vitor?
Lil Cutting ist eine Millionenerbin und eine Frau, die für ihre Zeiten recht, ich sage mal, smart ist, die glücklich verheiratet ist, einen Ehemann hat, der die Partnerschaft auf Augenhöhe mit ihr führt. Leider hat sie weniger Glück mit der Erziehung ihres Sohnes, der eher spekulant und ein bisschen den männlichen Prinzen gibt und eigentlich eher die Führung des Imperiums übernehmen will, als unglücklicherweise ihr Gatte verstirbt und sie das Erbe ganz übernehmen soll. Und er versucht dann mit Hilfe eines ehemaligen Studienkollegen, sie der Psychologie studiert hat und eine kleine Klinik führt, sie zu entmündigen, um an das Geld ranzukommen.
Und was für ein Roman macht der Markus Gasser daraus?
Er macht in meinen Augen eine Art George Cukor-Komödie mit Robin Hood-Attitüde, die tatsächlich sprachlich sehr witzig ist und hat noch eine zusätzliche Rahmenhandlung. Und bei allem anfänglichen, oberflächlichen Vergnügen geht es doch auch in die Tiefe und interessanterweise zeigt es, dass Frauen auch in dieser Zeit, obwohl sie reich waren, nicht unbedingt in Männerdomänen geduldet wurden, egal in welcher sozialen Schicht.
Lil, der Roman von Markus Gasser, jetzt im C.H. Beck Verlag erschienen. Und wir bleiben historisch mit einem Buch aus Polen von Jakub Malecki. Sein Roman heißt auf Deutsch Beben in uns. Worum geht's da, Herr Vitor?
Ja, Jakub Malecki hat praktisch eine Familiensaga kreiert, eine Gegend um Lodz herum, wo zwei Familien miteinander verwoben die Zeiten zwischen 1938 und 2004 erleben, relativ unbelastet von den großen historischen Ereignissen, weil sie in diesem kleinbäuerlichen und kleinbürgerlichen Leben eher mit dem Überleben zu tun haben und das in einer Gesellschaft, die sehr engstirnig ist und sie hadern mit dem Schicksal ihrer Kinder, einem Sohn und einer Tochter, die angeblich mit Flüchen belegt sind. Mhm. Und das trägt sich halt bis in die heutige Zeit ein. Und das Faszinierende, was ich halt finde, ist dieser wunderbare Sprachstil, den Malecki erbringt und einen ganz feinen Humor hat. Die ganze Geschichte ist ein wenig tragisch, ein wenig traurig, ein wenig blutig, schrecklich und trotzdem mit viel Humor und einer Liebe zu den Protagonisten, die so feinfühlig und hoffnungsvoll ist, die einen praktisch durch den ganzen Roman trägt. Und im Gegensatz zur High Society habe ich gedacht, ist das jetzt auch ein super interessantes Leben, was man sich eigentlich sonst so gar nicht vorstellen kann.
Der Roman von Jakub Malecki, Beben in uns, jetzt in deutscher Übersetzung im Sezession Verlag veröffentlicht. Und jetzt noch Krimispannung von Josephine Tay, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, aus Schottland. Eine Autorin, die mir bislang nichts sagt, ist auch ein Pseudonym. Die Schriftstellerin ist 1952 schon gestorben, wie ich jetzt weiß. Herr Vitor, wie sind Sie denn auf Josephine Tay und ihren Roman Wie ein Hauch im Wind gekommen?
Ja, sie ist ja eine Wiederentdeckung und gehört laut des Verlages, es ist ja aus den 50er Jahren, wie Sie erwähnten, und sie hat eine raffinierte Erzählweise mit viel Humor, die im Grunde sie in die Riege von Agatha Christie stellen lässt. Und sie schafft es also in dieser Geschichte, die Hauptfigur ihrer wenigen 5 oder 6 Romane, die sie in ihrem kurzen Leben schrieb, den Inspektor Grant, geht auf eine private Party, trifft dort einen amerikanischen charismatischen Fotografen, der dort so viel Furore macht, dass er von den Leuten aufs Land in eine Künstlerkolonie eingeladen wird. Und dort, würde ich mal sagen, mischt er das Dorf und die Künstler auf, die trotz ihrer Eigenarten eher diejenigen sind, die hofiert werden. Und plötzlich, aufgrund seiner Persönlichkeit, müssen sie ihn hofieren und sie wollen um seine Gunst buhlen. Und plötzlich über Nacht ist er verschwunden. Und dies spurlos, und Inspektor Grant wird beauftragt, da auch keine Leiche zu finden ist, diskret zu ermitteln. Und das schafft sie mit so viel Humor und Lust in der Karikatur beziehungsweise in der Desavouierung dieser Charaktere, die ja nicht alle so sind, wie sie zu sein scheinen, dass es unheimlich Spaß macht, aber einem auch das Lachen manchmal im Halse stecken bleibt, weil man merkt, da ist was faul.
Und bei Octopus im Kappa Verlag gibt es diesen Krimi Wie ein Hauch im Wind von Josephine Tay. Ja, und das waren sie, die Empfehlung von Nano Vitor von der Berliner Buchhandlung Johannesstift. Vielen Dank, Herr Vitor, dass Sie bei uns waren. Alles Gute und hoffentlich auch bald.
Ich bedanke mich sehr. Vielen Dank.